Stadtgeschichte. Der schwarze Ton. Krankheiten, Seuchen, Naturkatastrophen trafen unsere Vorfahren meist unvorbereitet und überraschend. Gegenmittel gab es selten und deshalb stets viele Opfer. Die Erfurter Chronik ist voll von Nachrichten über Pestseuchen. 1503 bis 1505. Die Pest sucht Erfurt heim. Weitere Pestjahre folgen 1517, 1540 bis 43, 1547, 1552, 1562 bis 64, 1611, Pestepidemie in Erfurt. In Erfurt sterben 1990 Menschen. 1626 sterben mit 3775 Menschen achtmal so viel wie in pestfreien Jahren. Woher kam die Pest? Wie äußerte sie sich und welche Gegenmittel wurden eingesetzt? Die Pest, das lateinische Wort pestis, bedeutet Seuche, ist eine hochansteckende Infektionskrankheit, die in der Zeit von 1347 bis 1353 in Europa mehr als 25 Millionen Todesopfer forderte. Ganze Landstriche wurden innerhalb kurzer Zeit entvölkert. Betroffen waren vor allem die Dörfer und Städte, in denen die Menschen eng beieinander wohnten, denn dort waren die hygienischen Zustände besonders schlecht. Die Abfälle und das Abwasser wurden direkt auf die Straße gekippt. Die Gotthardstraße hier in Erfurt hieß früher Auf der Misten, weil man allen Unrat, allen Abfall dort auf der Straße abkippte. Es gab keine Toiletten und Mensch und Tier lebten auf engstem Raum zusammen. Nagetiere wie Ratten und Mäuse huschten durch die Gassen und deren Flöhe saugten sich an. Innerhalb von wenigen Stunden bekam der Patient Fieber, Schüttelfrost und schmerzhafte Beulen am Hals, in den Achselhöhlen und in den Leisten, deshalb auch Beulenpest genannt. Die Haut verfärbte sich blau-schwarz, weshalb man später auch vom schwarzen Tod sprach. Wie gingen die Menschen mit den Seuchen um? Ein Totengräber aus Erfurt gab bei der Pest 1542 als einziger Überlebender seines Berufsstandes folgendes Rezept preis: Morgens warmer Wein mit Sauerampfer und Lorbeer gepulvert. Zu Mittag trinke ich einen ziemlichen Rausch, dass ich unverzagt werde, doch das meine tun kann. Am Abend um 5 esse ich was Saures, um 9 lege ich mich schlafen, trinke mit warmen Weine Rauten und Wacholderbeeren gepulvert ein, schwitze eine Stunde und schlafe dann. Ob seine Kur auch weiterhin half, ist unbekannt. Vielleicht hat er aber auf diese Weise durch seine Ausdünstungen alle Flöhe von sich ferngehalten. Da der Übertragungsmechanismus der Pestbakterien von Ratte über Floh zum Menschen und die Übertragung der Lungenpest von Mensch zu Mensch durch Tröpfcheninfektion noch unbekannt waren, gab es in jener Zeit beim Auftreten der Pest in einem Ort nur einen Vorsorgegrundsatz, und der lautete: Fliehe weit und schnell und komme nicht zu früh zurück. So konnte sich die Stadt Erfurt durch ihre peniblen Kontrollen der Reisenden und das Verlangen von Gesundheitszeugnissen vor der Einschleppung der Pest in den Jahren 1664 bis 1666 bewahren. Als die Pest 1679 in Sachsen wütete, setzten in Erfurt erste Abwehrmaßnahmen ein. Pestärzte und Pestpfarrer wurden eingesetzt und die Bevölkerung wurde zur Anlage von Vorräten aufgefordert. Fremde durften die Stadt nur noch durch das Kremfer Tor oder das Brühlertor betreten, wo besondere Kontrollstellen eingerichtet waren. Das Jahr 1680 verging, ohne dass Erfurt angesteckt wurde. Im Folgejahr erweiterte man die Sicherheitsmaßnahmen. So war Erfurter Bürgern der Besuch der Leipziger sowie der Naumburger Messe bei strenger Strafe verboten worden. Auch im Jahr 1681 blieb Erfurt noch verschont. Im Frühjahr 1682 brach die Pest in Niederzimmern aus. Daraufhin wurde das Dorf militärisch abgeriegelt und den Einwohnern das Verlassen des Dorfes bei Todesstrafe untersagt. Besonders plastisch und lebensnah sind bei diesen Erkrankungen die Schilderungen des Festungskommandanten der Festung Petersberg, Baron de Mortain. Dieser dürfte wohl eher bekannt sein als der Auftraggeber der Skulpturengalerie im Gromsdorfer Schlosspark. Im Juli beschwerte sich Mortain über den Stadthauptmann Remscheid, der zunächst nach Wilroda flüchten wollte, dann aber nach Schwerborn retirierte. Ende Juli schrieb Mortain an den Erzbischof, dass das Sterben so zunimmt, dass man keine genauen Zahlen mehr erfahren kann. Im September beschwerte sich Mortain bitter über die Untätigkeit und Unfähigkeit der Doktoren und empfahl dringend, eine Obduktion der Verstorbenen durchzuführen, um so vielleicht den Grund der Krankheit zu erkennen. Doch seine Vorschläge fanden kein Gehör. Vielmehr ordnete der Gesundheitsausschuss der Stadt im Oktober an, die Straßen durch Abbrennen von Kiefernholz und Wacholderreisern auszuräuchern, um die infizierte Luft zu reinigen. Außerdem wurde mit Kanonen in die Straßen geschossen, um eine Zerteilung der giftigen Luft zu bewirken. Eine im Lauf vergessene Kugel durchschlug jedoch beim ersten Schuss eine Hauswand und tötete ein Kind in der Wohnung dahinter. Der erboste Festungskommandant Mortain verfügte daraufhin sofort, mit dem Schießen und Räuchern aufzuhören, da durch diese Maßnahmen auch eine große Brandgefahr heraufbeschworen wurde. Die Menschen standen dem schwarzen Tod nahezu hilflos gegenüber. Sie wussten weder etwas über den Krankheitsverlauf noch über wirksame Therapien. Stattdessen wurde die verheerende Seuche als Geißel Gottes interpretiert, ausgelöst durch von den Pestengeln verschossenen Pfeilen. Mit Gelübden, Gebeten, Messen und Prozessionen suchte man ihr heimzukommen. Besondere Wirkung kamen in dem Zusammenhang bestimmte Heilige zugesprochen. Dazu zählte der bereits in frühchristlichen Rom verehrte Sebastian, welcher der Legende nach wegen seiner Glaubenstreue und seiner Missionstätigkeit im Jahr 288 das Martyrium erlitt, an einen Baum gebunden und mit Pfeilen beschossen zu werden. Er überlebte auf wunderbare Weise. Wer dazu imstande sei, so die Schlussfolgerung damals, der könne auch die berüchtigten Pestpfeile abwehren. Seit dem 7. Jahrhundert wird der heilige Sebastian als Schutzpatron der Pest verehrt. Allerorts bildeten sich Sebastiansbruderschaften, die sich der Pflege und Bestattung von Pestopfern verschrieben sowie Wallfahrten organisierten. Ägidius ist ebenfalls ein Heiliger, der bei Pest, Aussatz und Krebs, bei Dürre, Sturm und Feuersbrunst angerufen wurde. Was erinnert heute noch an die Pest? In vielen Orten gibt es noch Male, Denkmale oder Gedenksteine an die damals wütende Krankheit. In Lengenfeld unterm Stein gibt es einen Gedenkstein, den sogenannten Wiedstein in der Schafhofgasse, der angibt, wie weit die Pest kam. In Dingelstädt im Eichsfeld gibt es einen Friedhof, der mit Linden und einem Kreuz gekennzeichnet ist. Am Hohlwege, eine Viertelstunde von Dingelstädt, steht unter zwei Linden das schwarze Kritze. Über dasselbe weiß der Volksmund Folgendes zu erzählen. Vor mehreren hundert Jahren war in Dingelstädt die Pest ausgebrochen und es begann ein großes Sterben. Die beiden Friedhöfe innerhalb des Ortes hätten nicht ausgereicht, um alle Leichen dort bestatten zu können. Aus diesem Grunde und besonders auch wegen der drohenden Ansteckungsgefahr begrub man die Pestopfer außerhalb des Marktfleckens. Nachdem die Pest erloschen war, wurde ein Kruzifix auf der Begräbnisstätte errichtet. Der Volksmund gab demselben den Namen »Das schwarze Kritze«, an den schwarzen Tod zu erinnern.
In Melchendorf erinnert eine Pestsäule im Pfarrhof an die Epidemie im 16. Jahrhundert.
Im Vogtland in Tribes gibt es einen Hügel bei Hain, der als ehemaliger Pestleichenberg bekannt ist. In Bad Salzungen gibt es den Husenfriedhof mit Pesttoten aus dem Dreißigjährigen Krieg. Das war ein kleiner Blick in die Geschichte Thüringens, wie damals unsere Vorfahren mit der Pest umgegangen sind.
Ist die Pest damit Geschichte? Keineswegs. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat in den Jahren zwischen 1994 und 2003 etwa 28.350 Pesterkrankungen mit über 2.000 Pestopfern registriert. Das war ein Beitrag von Richard Schäfer, zusammengestellt aus Materialien des Stadtarchivs und des Thüringer Volkskundemuseums.